Guten Morgen. Ich bin zwar schon einige Male hier gewesen, aber ich werde auch immer wieder gefragt, wer sind Sie eigentlich, wo kommen Sie her? Deshalb vielleicht nur ein oder zwei kurze Sätze zu meiner Person. Meine Frau und ich, wir gehören zur FEG in Stuttgart. Wir wohnen aber gleich hier um die Ecke auf dem Flugfeld, deswegen liegt uns gewissermaßen die FEG Böblingen näher als die FEG Stuttgart. Und deswegen kommen wir auch immer wieder mal gerne hierher, um hier zusammen mit Ihnen, mit euch Gottesdienst zu feiern. Wir hatten gestern als Gemeindeleitung Klausursitzung und ich darf ganz herzliche Grüße ausrichten an die Gemeinde hier. Meine Frau und ich, wir waren letztes Jahr im Sommer für eine Woche in Holland. Auf dem Rückweg sind wir noch ein paar Tage bei meiner Mutter in Köln geblieben, um ihren Geburtstag zu feiern. Und am zweiten oder dritten Tag kam sie morgens an mit zwei fetten Ordnern, die sie beim Aufräumen, beim Ausmisten gefunden hat. Dazu muss man wissen, wir planen dieses Jahr meine Mutter hier nach Böbling zu holen, weil sie in Köln eigentlich gar keine Verwandtschaft hat. Meine Schwester hat eine Weile in Köln gewohnt, aber die ist mittlerweile in Berlin und deswegen haben wir gesagt, okay, komm hier runter. Und sie räumt jetzt schon seit 2 Jahren ihre Wohnung auf, um sich vorzubereiten auf den großen Umzugstag dieses Jahr. Sie kam also mit diesen zwei Ordnern und die stammten noch aus dem Nachlass meines Vaters. Und sie hat zu mir gesagt, du schau da mal durch, ob da was dabei ist, was interessant ist. Ansonsten schmeißen wir die einfach weg. Also habe ich sie durchgeschaut und entdeckt, da waren eine ganze Menge Erinnerungsstücke dabei aus der Zeit meines Vaters bei IBM. Viele Rechnungen, Spesenabrechnungen, Urkunden, Belobigungen, alles Mögliche. Und in dem zweiten Ordner, da war alles Mögliche zu dem Haus, in dem ich groß geworden bin. Das meiste war tatsächlich aus heutiger Sicht uninteressant und wertlos, verjährt und vergessen. Aber je länger ich vor allen Dingen in diesem zweiten Ordner blätterte, desto mehr erkannte ich mich selbst darin wieder. Am meisten habe ich gelacht über ein kleines DIN A5 Heftchen, so eins, was man auch nimmt, um Vokabeln aufzuschreiben. Und da hat mein Vater so ein kleines Tagebuch verfasst über den Hausbau, über das Haus, in dem ich selbst aufgewachsen bin. Ich kann mich an diesen Hausbau gar nicht so genau erinnern, aber da steht alles Mögliche drin mit Datum und Uhrzeit und wen er da getroffen hat und so Geschichten von schlampigen Handwerkern, von falschen Rechnungen und natürlich auch der Vorfreude auf das eigene Haus. Ich war gerade damals 6 Jahre alt und wie gesagt, kann mich nicht so gut erinnern, aber ich konnte mich 100% wiederentdecken in diesem Tagebuch. In jeder Rechnung, die mein Vater nachgerechnet hat, das mache ich nämlich gerade auch, bei jedem Kontrollbesuch auf der Baustelle, das mache ich gerade auch, jeder zweite Tag bin ich auf der Baustelle, jeder verzweifelte Anruf beim Bauleiter, wenn irgendwas nicht richtig geklappt hat, das mache ich auch regelmäßig. Die sorgsame Berechnung von Materialien und Maßen, auch das mache ich. In jedes Fachgebiet hat sich mein Vater gerade so tief eingearbeitet, dass er mit den Handwerkern vor Ort Probleme und Lösungen diskutieren konnte. Das mache ich auch. Wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, wie es beim Hausbau zuging. Aber irgendwie sind die ganzen Überzeugungen und die ganzen Interessen, die meinen Vater angetrieben haben während dieser Zeit, auf mich übergegangen. Er hat auf mich abgefärbt. Das ist mir noch nie so deutlich geworden, wie an jenem Morgen, als ich die zwei Ordner auf dem Schoß hatte und sie durchgeblättert habe. Ich habe meinen Vater, oder ich ahme aktuell meinen Vater nach, ohne es zu wissen. Ich bin geworden wie mein Vater, ohne es zu merken. Unsere Eltern nachzuahmen, das steckt uns irgendwie in den Genen. Ob unsere Eltern es wollen oder nicht, wir übernehmen ihre Sprache, wir übernehmen ihre Ansichten, wir übernehmen ihre Verhaltensweisen. Heute Morgen möchte ich über einen Vater sprechen, der Söhne und Töchter sucht, die ihn nachahmen, die seine Sprache übernehmen, die seine Ansichten übernehmen, die seine Verhaltensweisen übernehmen. Bernd Daub hat es vorhin schon gesagt, unser Predigttext stammt aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1. Es ist ein ganz kurzer Text, man kann ihn sich wahrscheinlich für die Dauer der Predigt merken. Aber ich werde auch noch auf einige andere Verse verweisen. Von daher macht es vielleicht doch Sinn, seine Bibel herauszuziehen, wenn man eine dabei hat. Epheser 5, Vers 1. Dort steht, werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Werdet Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Diese Worte von Paulus, finde ich, die haben es in sich. Die liest man so schnell, vielleicht auch neben zwischen vielen anderen gewichtigen Dingen, die im Epheserbrief stehen. Aber mal ganz ehrlich, diese Anweisung, diese Herausforderung, die hat es in sich. Wie um alles in der Welt sollen wir Gott nachahmen? Wir, Gott, nachahmen. Ganz ehrlich, ich kann mir keine größere Herausforderung vorstellen als diese eine. Werdet Nachahmer Gottes. Im Beruf, im Sport, in der Musik, in der Familie, im Labor, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gemeinde, in der Schule, an der Universität, werdet Nachahmer Gottes. In jeder Situation meines Alltags und in jeder Phase meines Lebens werdet Nachahmer Gottes. Man möchte vielleicht denken, bist du verrückt, Paulus? Bist du wahnsinnig? Wie soll das funktionieren? Wie können wir sterblichen Menschen den ewigen Gott nachahmen? Eines möchte ich gleich zu Beginn ganz deutlich sagen. Diese Aufforderung, Nachahmer Gottes zu werden, die bedeutet nicht, dass wir uns irgendwie an den eigenen Haaren aus dem Sumpf der Sünde herausziehen könnten. Dass wir uns ewiges Leben oder sonst irgendetwas erarbeiten könnten oder verdienen könnten. Paulus sagt nicht, sei wie Gott und dann wird alles gut werden. Unser Heil, das steckt in dem kleinen Nachsatz, als geliebte Kinder. Damit fängt alles an. Das muss eigentlich an erster Stelle stehen. Ja, nicht nur eigentlich, das steht an erster Stelle. Damit, dass Gott uns liebt, als wir noch Sünder waren. Damit, dass Gott uns liebt und seinen eigenen Sohn nicht verschont. Damit, dass Gott uns liebt und wir Kinder Gottes heißen sollen. Damit fängt alles an. Gott macht uns zu seinen Kindern, nicht wir Gott zu unserem Vater. Vielleicht ist sich heute Morgen jemand unsicher, ob er so ein Kind Gottes überhaupt ist. Und dann möchte ich sagen, such doch einfach das Gespräch mit einem der Pastoren oder mit jemand aus der Gemeindeleitung. Diese Menschen, vielleicht auch ein guter Freund hier aus der Gemeinde, diese Menschen können dir helfen, ein Kind Gottes zu werden. Das muss am Anfang stehen. Sonst ist die Aufforderung, ein Nachahmer Gottes zu werden, nur Last und Frust. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns gewissermaßen Adoptionspapiere ausstellt. An die Christen in Rom schreibt der Apostel Paulus, der Geist selbst bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wie schon gesagt, Kinder sind von ganz alleine gute Nachahmer. Man muss einem Kind nicht sagen, seinen Vater oder seine Mutter nachzuahmen. Häufig ahmt es die Erwachsenen mehr nach, als ihnen selbst lieb ist. Aber bei uns, da ist es etwas anders. Wir sind nicht einfach in eine Familie hineingeboren, wir sind gewissermaßen adoptiert. Und eine Adoption in eine andere Familie hinein, das ist keine so leichte Sache. Rechtlich, natürlich, da ist man adoptiert ab dem Tag X, wo die Adoptionspapiere ausgestellt sind. Aber dann braucht es eine Zeit der Eingewöhnung, der Umstellung. Die Sitten und Bräuche, die sind in jeder Familie anders. Der Stammbaum und die Erinnerungen sind in jeder Familie anders. Was die Familie gut heißt und schlecht, das ist in jeder Familie anders. Und so ist es auch bei Gottes Familie. Aber das Gute ist, der Heilige Geist, der bestätigt nicht nur, dass wir Kinder Gottes sind, sondern er befähigt uns auch, er ermöglicht es uns auch, dass wir Gottes Kinder werden. Dass Gott uns als seine Kinder adoptiert, das hat jetzt nun auch weitere Konsequenzen, folgenreiche Konsequenzen. Auf die kann ich gar nicht alle eingehen. Heute Morgen steht eine einzige im Mittelpunkt und die lautet, Kinder Gottes ahmen ihren himmlischen Vater nach. Wir sagen so landläufig, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und meinen damit, dass bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Verhaltensweisen innerhalb der Familie weitergegeben oder vererbt werden. Bei den semitischen Völkern, und dazu gehören auch die Israeliten, da gibt es diese Sichtweise genauso. Die drückt sich sogar unmittelbar in der Sprache aus. Im Hebräischen, da bedeutet der Sohn von jemandem zu sein oder von etwas zu sein, dass man eine Eigenschaft von demjenigen übernimmt. Ich möchte diesen Sachverhalt mit einigen Beispielen verdeutlichen. Eines, das uns sehr geläufig ist, das sind die Söhne Israels. Im Alten Testament lesen wir das regelmäßig in der Form die Israeliten. Die Israeliten, das sind die Söhne Israels, wörtlich. Aber dann gibt es das auch in allerlei anderer Hinsicht. Zum Beispiel einen Sohn von 75 Jahren oder von 120 Jahren. Das ist jemand, der 75 Jahre alt ist oder 120 Jahre alt. Oder wir lesen von den Söhnen des Lösegelds. Das sind Geiseln. Oder wir lesen vom Sohn des Todes. Das ist jemand, der dem Tod nahe ist. Oder von den Söhnen des Köchers. Das sind Pfeile, die im Köcher stecken. Oder von den Söhnen des Feuers. Das sind die Funken. Oder auch im Neuen Testament, da lesen wir von den Söhnen des Brautzimmers. Das sind einfach die engsten Hochzeitsgäste. Wenn wir also als Söhne, als Töchter, als Kinder Gottes bezeichnet werden, dann stellt sich mir die Frage, welche Eigenschaft ist es, die wir von Gott übernehmen? Allein im 5. Kapitel des Epheserbriefs nennt Paulus 3 Eigenschaften von Gott, die wir uns zu eigen machen sollen. Er schreibt gleich im Vers 2, ich gehe später noch drauf ein, lebt in der Liebe. Und wir wissen, dass Gott Liebe ist. In Vers 8 schreibt er, lebt als Kinder des Lichts. Und wir wissen, dass Gott Licht ist. Und in Vers 15 schreibt er, lebt als weise Menschen. Und wir wissen, dass Gott der allein weise Gott ist. An anderer Stelle schreibt Paulus, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und wir wissen, dass Gott ein Gott des Friedens ist. Und wenn wir unseren Blick noch weiter über den Tellerrand heben, dann stellen wir fest, dass diese Aufforderung sich durch die gesamte Bibel zieht, vom Alten Testament angefangen. 3. Mose 19. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. 5. Mose 10. Gott hat den Fremden in eurem Land lieb, darum sollt auch ihr den Fremden lieb haben. Oder 5. Mose 15. Im 7. Jahr sollst du einen Knecht entlassen, denn auch du warst ein Knecht und der Herr, dein Gott, hat dich erlöst. Weil ich Gott so und so bin, sollst du so und so sein. Weil ich Gott das und das tue, sollst du das und das tun. Aber da ist immer noch eine unbeantwortete Frage, nämlich die, wie können wir einen Gott nachahmen, den wir gar nicht sehen. In diesem Wort nachahmen, da steckt eigentlich drin, dass man etwas vor sich sieht, es ausmesst in all seinen Dimensionen und dann an anderer Stelle nachbaut. Aber wie ahmen wir einen Gott nach, den wir nicht sehen und den wir nicht hören und den wir nicht fühlen? Wie ahmen wir diesem Gott nach? Aber auch darauf hat Gott eine Antwort. Und sie lautet schlicht und ergreifend Weihnachten. Der Apostel Johannes ist diesem Geheimnis auf der Spur, wenn er gleich am Anfang seines Evangeliums schreibt, niemand hat Gott jemals gesehen, außer einem. Der Einzigartige, der Gott, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn beschrieben. Johannes will damit sagen, dass Jesus Mensch wurde, um uns aus erster Hand zu zeigen, wie der Vater ist. Aus dem Alten Testament lernen wir eine Menge Dinge über den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der sein Volk aus Ägypten herausgebracht hat und der einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Aber Gott hat entschieden, dass der Zeitpunkt gekommen ist, sich persönlich vorzustellen und den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und deshalb schickt er seinen Sohn, damit uns Menschen im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgeht. Als Philippus, einer der Jünger, Jesus bittet, Herr, zeig uns den Vater. Da antwortet Jesus einfach nur, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wieso sagst du, zeig uns den Vater? Das ist doch gar nicht notwendig. Ich bin da und ich zeige euch, wie der Vater ist. Wer Jesus gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ein Nachahmer Gottes ist also automatisch auch jemand, der Jesus nachahmt. Und umgekehrt, ein Nachahmer von Jesus ist automatisch jemand, der Gott nachahmt. Von Jesus können wir lernen, wie der Vater denkt. Von Jesus können wir lernen, was der Vater denkt und was er gut findet und was er schlecht findet. Von Jesus können wir lernen, dass die 10 Gebote und die vielen anderen Vorschriften, die wir im Alten Testament lesen, eigentlich nur an der Oberfläche kratzen. Dass das, was Gott möchte, noch viel tiefer geht. Mit anderen Worten, wenn du nicht weißt, wie man Gott nachahmen soll, dann ahme Jesus nach. Vor einigen Jahren, da waren diese Spruchbändchen in mit der Aufschrift, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ich weiß gar nicht, ob die immer noch in sind. So mancher hat versucht, diese Bewegung, die so etwa vor 25 Jahren gestartet hat, mit dem Hinweis abzutun, dass Jesus ein 30-jähriger, unverheirateter Jude aus dem ersten Jahrhundert sei. Und wie um alles in der Welt soll dann eine 42-jährige deutsche Mutter mit 3 Kindern im 21. Jahrhundert Jesus nachahmen? Das geht doch gar nicht. Aber dieses Argument, ganz ehrlich, das greift meines Erachtens viel zu kurz. Die ersten Christen, die haben verstanden, dass es darum geht, nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern Jesus als Person zu verstehen und nachzuahmen. So schreibt Paulus, ich bin ein Nachahmer von Christus. Und Petrus schreibt, Christus hat euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen folgt. Und Jesus selbst sagt sogar, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr genauso handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ich finde, das sind relativ deutliche Aussagen. Glauben wir wirklich, dass diese Anweisungen nicht für uns gelten, weil wir jünger oder älter als Jesus sind, weil wir ein Smartphone haben oder mit dem Auto durch die Gegend fahren, weil wir deutsche Staatsangehörige sind? Ich glaube wirklich, dass What would Jesus do, was würde Jesus tun, den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Sich zu überlegen, was würde Jesus in meiner Situation, in meinem Alltag tun, am Herd, im Labor, auf dem Pausenhof, an der Uni. Das ist der Schlüssel zu einem Leben als Gottes Kind. Natürlich kennen wir nur einen kleinen Auszug aus dem Leben von Jesus. Und natürlich hatte Jesus kein Internet und kein Telefon und kein Auto. Natürlich hat die Bibel nicht für jede Situation, in die wir so geraten, eine passende Geschichte. Aber wenn wir seine Worte und seine Taten verinnerlichen, wenn wir verinnerlichen, wie er als Person war, wie er mit den Menschen umgegangen ist, wie er sie behandelt hat, dann wird uns das helfen, unseren Alltag auch im Hier und im Jetzt zu gestalten. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Seid Nachahmer Gottes, indem ihr den Herrn Jesus Christus nachahmt. Wir ahmen den unsichtbaren Gott nach, indem wir den sichtbaren Gott nachahmen. Und mit dieser Aussage ist auch schon verbunden, dass wir nicht aufgefordert sind, Gott in jeder Hinsicht nachzuahmen. Das geht auch gar nicht. Zum Beispiel Gottes Allgegenwart. Wir wünschen uns das vielleicht, so allgegenwärtig zu sein wie Gott. Wären am liebsten hier und da und dort, würden alles Mögliche an Veranstaltungen mitnehmen. Aber während Jesus in Jericho war, da konnte er nicht in Jerusalem sein. Und während er in Jerusalem war, konnte er nicht in Galiläa sein. So einfach ist es. Und das können auch wir nicht. Oder Gottes Allwissenheit, die würden wir vielleicht auch gerne nachahmen. Oder vielleicht tun wir auch so, wie wenn wir allwissend wären. Aber auch Jesus war nicht allwissend. Als Jesus bedrängt wurde von der Menschenmenge und er berührt wird, da dreht er sich um und fragt, wer hat mich berührt? Und auch Jesus wusste nicht, wann der Zeitpunkt seiner Wiederkunft sein würde. Er hat gesagt, dass dieser Zeitpunkt zu wissen, dass es seinem Vater vorbehalten ist. Manche Eigenschaften von Gott, die sind einmalig. und einzigartig und nur Gott der Vater besitzt sie. Sie sind nicht übertragbar. Er kann sie nicht mit uns teilen. Und deshalb müssen wir sie auch nicht nachahmen. Das ist völlig okay. Selbst Gott im Fleisch ahmt Gott nicht in jeder Hinsicht nach. Aber es gibt eine Eigenschaft von Gott, eine Charaktereigenschaft, einen Wesenszug von Gott, die Jesus in besonderer Weise auffordert, uns auffordert nachzuahmen, nämlich die Liebe Gottes. In Jesus sehen wir die Liebe Gottes in Aktion. Jesus ist die Verkörperung der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes in Fleisch und Blut. Und diese Liebe, die Jesus für uns Menschen hat, die Gott der Vater für uns hat, die soll unser Maßstab sein. Das macht Jesus deutlich, das macht Paulus deutlich in dem Vers, der dem Predigttext unmittelbar folgt. Da steht, lebt genauso in Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Von all den Dingen, die wir über Gott wissen, ist dies die eine Eigenschaft, die wir in besonderer Weise herausgefordert sind, nachzuahmen. In seinem Brief an die Christen in Philippi macht Paulus dies unmissverständlich klar. Da schreibt er in Vers 5, Kapitel 2, Vers 5, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. So sollt ihr denken. So sollt ihr eingestellt sein. So sollt ihr handeln. Und dann folgt der sogenannte Christushymnus, wo wir lesen, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Was sagt Paulus hier? Er sagt, dass Jesus der Überzeugung ist, dass der beste Weg, Gott zu sein, der ist, auf seine Vorrechte zu verzichten. Auf seine Vorrechte zu verzichten und ein Diener zu werden. Das ist der beste Weg, Gott nachzuahmen. Und deshalb geht Jesus kurz vor seinem Tod auf die Knie und wäscht den Jüngern die Füße. Er tut das nicht, obwohl er Gottes Sohn ist, er tut das, weil er Gottes Sohn ist. Und er geht diesen Weg der Liebe bis zum Tod am Kreuz. Nicht, obwohl er Gottes Sohn ist, sondern weil er Gottes Sohn ist. Er ahmt darin diese unermesslich große Liebe Gottes nach, die Liebe Gottes für uns Menschen. Er legt sein Leben hin für uns Menschen, die ihn zunächst mal überhaupt nicht kennen, die nichts von ihm wissen wollen. Aber er legt sein Leben hin, weil er uns liebt. Und Paulus fordert uns auf, diesen Gott nachzuahmen. Diesen Gott, dessen Liebe so groß ist, dass er sein Leben hinlegt. Diesen Gott sollen wir nachahmen. Paulus fordert uns auf, weil diese Liebe uns selbst gerettet hat. Und weil der Heilige Geist diese Liebe in unser Herz gepflanzt hat, damit die Menschen in unserer Stadt an unserem Leben den Gott der Liebe erkennen. Damit die Nachbarn, mit denen wir unter einem Dach leben, an uns den Gott der Liebe erkennen. Damit die Kollegen, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten, an unserem Leben den Gott der Liebe erkennen. Damit die Muslime, die sich derzeit in unseren Flüchtlingsunterkünften stapeln, an unserem Leben erkennen, wie anders der Gott der Christen ist. Ich sage das nicht so flapsig daher, weil es ein nettes Beispiel ist gerade in der aktuellen Situation. Meine Frau und ich, wir beschäftigen uns gerade auch persönlich, was es mit dem Islam auf sich hat. Und da gibt es so eine ähnliche Aufforderung. Nehmt euch Mohammed als Beispiel. Aber wenn man liest, was Mohammed getan ist, wie Mohammed mit seinen Feinden zum Beispiel umgegangen ist, wie er mit denen umgegangen ist, die ihm nicht wohlgesonnen ist, dann ist da ein himmelweiter Unterschied dazu, wie Jesus mit seinen Feinden umgegangen ist, wie er mit uns umgegangen ist, als auch wir noch seine Feinde waren. Unser Leben soll Menschen zum Nachfragen, zum Nachdenken auffordern, weil unser Leben die Liebe Gottes reflektieren soll, damit an unserem Leben Menschen die Gottes Liebe erkennen. Jesus sagt, liebt eure Feinde, behandelt die gut, die euch hassen, segnet diejenigen, die euch verfluchen, betet für diejenigen, die euch beleidigen, liebt eure Feinde und tut Gutes und verleiht, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, weil er selbst gegenüber den Undankbaren und den Bösen gütig ist. Werdet barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir können alle möglichen Gebete sprechen und alle möglichen Lieder singen, ist alles wunderbar. Aber welchen Gott wir wirklich anbeten, das zeigt sich daran, wie wir andere Menschen behandeln. Und zwar nicht nur die Menschen, die wir mögen und die wir lieben, und nicht nur die Menschen, die uns mögen und die uns lieben, sondern gerade auch die Menschen, die uns vielleicht nicht so liegen, die uns den Weg abschneiden, die uns nicht wohlgesonnen sind. Der englische Theologe und Missionar Stanley E. Jones hat über 35 Jahre in Indien verbracht. Er hat dort als Missionar gelebt und gearbeitet. Und während dieser Zeit dort hat er viele Gespräche mit Mahatma Gandhi geführt. Ich weiß nicht, wie die Beziehung da zustande gekommen ist, aber Stanley E. Jones ist einer derjenigen, die eine Biografie über Mahatma Gandhi geschrieben haben. Und in dieser Zeit, wo er in Indien gelebt hat, da hat er Gandhi einmal gefragt, was er denkt, wie der indische Subkontinent am besten für Jesus Christus gewonnen werden könnte. Und Gandhi hat geantwortet, ich würde sagen, dass all ihr Christen, ob Missionare oder nicht, anfangen solltet, mehr wie Jesus Christus zu leben. Das sagt ein Mann, der während seiner Zeit als Anwalt in Südafrika Christen kennengelernt hat und enttäuscht war, dass sie sich dem System der Apartheid angepasst haben. Und der gesehen hat, dass das, was da gelebt wurde, nicht übereinstimmt mit dem, was er im Neuen Testament gelesen hat. Und der sich deshalb abgewendet hat vom Christentum. Ich wünsche mir, dass wir die Passionszeit, die jetzt vor uns liegt, dass wir diese 40 Tage bis Ostern dazu nutzen, darüber nachzudenken, was Jesus für uns getan hat und wie groß diese Liebe ist, die Jesus, die Gott der Vater für uns hat und wie diese Liebe uns zum Nachahmen ein Vorbild sein kann. Leider ist es bei uns als Kindern Gottes nicht so, dass uns das so leicht fällt wie mit unseren menschlichen Eltern, die wir nachahmen, ohne dass man das sagen müsste, ohne dass man uns auffordern müsste. Ich wünsche mir aber, dass das mehr und mehr unser Herzenswunsch wird und mehr zu unserer Natur wird, dass unser größter Wunsch ist, Gott den Vater nachzuahmen und so ein Nachahmer Gottes zu werden als seine geliebten Kinder. Amen.